Liebe Gemeinde, schlag gerne mit mir Gottes Wort auf zu Markus Evangelium, Kapitel 13. Wir betrachten heute die Verse 24 bis 27. Markus Kapitel 13, die Verse 24 bis 27, und hier lesen wir in Gottes Wort: Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Amen. Amen. Liebe Geschwister, als Christen gibt es einige Ereignisse, auf die wir voller Staunen zurückblicken. Ja, wir denken hier an die Jungfrauengeburt. Wir denken hier an die Kreuzigung, an die Auferstehung und an die Himmelfahrt von Jesus Christus. Dies sind zentrale Ereignisse, auf die wir als Christen zurückblicken, die in der Vergangenheit geschehen sind. Doch es gibt noch ein großes Ereignis, auf das wir als Christen vorausblicken, auf das wir als Christen voller Erwartung warten, und das ist das Ereignis seiner Wiederkunft. Das ist das Ereignis, auf das die Christen seit über 2000 Jahren warten. Die zweite Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Denn als Jesus vor den Augen seiner Jünger in den Himmel aufgefahren ist, sagten die Engel, die dabei standen, zu den Jüngern: Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Nun, dieses Ereignis ist noch nicht geschehen. Dieses große Ereignis steht noch aus. Auf dieses große Ereignis warten wir als Christen immer noch. Und von diesem letzten großen Ereignis, von der leiblichen Wiederkunft von Jesus Christus auf diese Erde, spricht unser Text. Denken wir nochmals daran, Jesus unterweist seine Jünger in diesem Kapitel über zukünftige Ereignisse. Denn nachdem Jesus seinen Jüngern in Vers 2 von Kapitel 13 erklärt hat, dass der große und prächtige Tempel zerstört wird, fragten ihn seine Jünger in Vers 4, wann genau dies geschehen wird. Und auf diese Frage, wann der Tempel zerstört wird, gibt Jesus in Kapitel 13 eine ausführliche Antwort. Er erklärte in den Versen 6 bis 8 zunächst, dass vor der Zerstörung des Tempels eine religiöse Verführung stattfinden wird, dass es vermehrt politische Unruhen und Naturkatastrophen geben wird. Daraufhin erklärte Jesus seinen Jüngern in den Versen 9 bis 13, dass sie in dieser Zeit verfolgt werden. Und schließlich erklärte Jesus ihnen dann in den Versen 14 bis 23 von einem letzten zentralen Ereignis, das vor der Zerstörung des Tempels eintreten wird. Er sprach hier von dem Gräuel der Verwüstung. Also davon, dass unmittelbar vor der Zerstörung des Tempels der Tempel und das Heiligtum entweiht und verunreinigt wird. Wir haben gesehen, dass dies vermutlich ca. 68 nach Christus durch den Zeloten Johannes von Gischola geschehen ist. Wer sich darüber interessiert, darf die letzte Predigt darüber anhören. Aber zudem warnte Jesus seine Jünger dann in den Versen 21 bis 23 explizit davor, dass auch viele Menschen auftreten werden, die in seinem Namen, das heißt falsche Christusse werden auftreten, und falsche Propheten, die sogar durch Zeichen und Wunder, wenn es möglich ist, seine Auserwählten verführen. Nun, nachdem Jesus seine Jünger erklärt hat, welche Ereignisse stattfinden müssen, bevor der Tempel zerstört wird, macht er jetzt einen noch weiteren Sprung in die Zukunft. Einen noch weiteren Sprung in die Zukunft, denn jetzt spricht er nicht nur von dem Ende des Tempels, sondern jetzt spricht er von dem Ende dieser Welt. In dem vorliegenden Abschnitt beschreibt Jesus seinen Jüngern die Ereignisse, die geschehen müssen, bevor er wiederkommt und er beschreibt ihnen auch, in welcher Art und Weise Jesus wiederkommen wird und was dann passieren wird. Und achten wir auf die Verbindung, die zwischen Vers 24 und den vorherigen Versen besteht. Vers 24 beginnt mit dem Wort aber. Und das Wort aber weist einen krassen Kontrast auf zu dem, was wir zuvor gelesen haben. In den Versen 21 bis 23 warnte Jesus seine Jünger, dass am Ende der Tage falsche Christus und falsche Propheten auftreten werden, die durch Zeichen und Wunder sogar die Auserwählten versuchen zu verführen. Und wir wissen, dass diese falschen Propheten ihre Macht von dem Satan haben. Doch im Gegensatz zu den falschen Propheten und falschen Christussen wird der wahre Christus und der wahre Prophet nicht durch Zeichen und Wunder auftreten, sondern in Macht und Herrlichkeit kommen. Dies wird durch das Wort aber deutlich. Die falschen Christusse und falschen Propheten kommen in Zeichen und Wundern, aber der Sohn des Menschen wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Sehen wir diesen Kontrast, den Jesus jetzt deutlich machen will? Und in gewisser Weise will Jesus seinen Jüngern durch diesen Abschnitt zum einen die Hoffnung geben, auszuharren durch ihre Prüfungen, denn der Sohn des Menschen wird kommen, aber zum anderen will Jesus seine Jünger unterweisen, wie der Sohn des Menschen kommen wird, auf dass sie sich nicht verführen lassen von falschen Christussen. An dieser Stelle ist noch etwas zu beachten. Der vorliegende Text schweigt über viele endzeitlichen Themen, über die heute viel diskutiert wird. Der vorliegende Text schweigt über zum Beispiel das tausendjährige Reich oder über die geheime Entrückung, über die Auferstehung der Toten, über den neuen Tempel, der in Jerusalem gebaut werden sollte. All diese Themen werden in unserem Text nicht behandelt. Der Text schweigt, Jesus redet nicht über diese Themen, über die heute so viel diskutiert wird. Der Text schildert uns lediglich die Wiederkunft Jesu und was dabei geschieht. Und deswegen werde auch ich mich darauf beschränken. Ich werde nicht abschweifen und versuchen, irgendwie irgendwelche Puzzle zusammenzusetzen, die vielleicht gar nicht zusammenpassen, sondern ich werde den Text auslegen, wie er hier steht. Denn was Jesus seinen Jüngern damals und dir und mir heute durch diesen Text sagen will, ist sehr simpel. Sehr simpel. Der Sohn des Menschen wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, sammelt er alle, die ihm gehören, zu sich. Das ist, was Jesus mit diesem Text sagen will. Der Text ist also kein Lehrtext über endzeitliche Ereignisse. Der Text ist ein ermutigender und hoffnungsvoller Text für uns Gläubige. Jesus wird wiederkommen und wir werden zu ihm versammelt werden. Und so lasst uns durch diesen Text diesbezüglich ermutigt werden. Und hier werden uns drei Elemente genannt, die in Bezug auf die Wiederkunft Jesu zu beachten sind. Erstens die Vorboten der Wiederkunft Jesu. Zweitens die Art der Wiederkunft Jesu und drittens das Ziel der Wiederkunft Jesu. Lass uns diese drei Aspekte nun in Bezug auf die Wiederkunft Jesu gemeinsam betrachten. Erstens die Vorboten der Wiederkunft Jesu, Vers 24. Aber in jenen Tagen nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Bevor wir uns die einzelnen Vorboten und Elemente anschauen, die geschehen, bevor Jesus wiederkommt, gibt Jesus uns zunächst eine Zeitangabe dieser Vorboten. Es heißt, aber in jenen Tagen nach jener Drangsal, und diese Aussage führt uns zurück zu Vers 19, wo ziemlich ähnliche Worte verwendet werden, wo Jesus sagt, denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Schöpfung, die Gott schuf, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht wieder sein wird. Also nun, diese Drangsal begann mit der Zerstörung des Tempels, aber sie endete nicht mit der Zerstörung des Tempels, sondern wie wir es letztes Mal gesehen haben, wird sich diese Drangsal ausdehnen und am Ende der Zeit nochmal zuspitzen. Dies erkennen wir auch, wenn wir Vers 20 anschauen, wo Jesus sagt, und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, so würde kein Fleisch errettet werden. Also am Ende wird die Zeit so düster, dass Gott sie verkürzen wird, weil sonst kein Fleisch, und das ist in gewisser Weise global gemeint, errettet werden wird. Aber auch die Verse 9 und 10 dieses Kapitels geben uns einen Hinweis darauf, dass sich diese Drangsal am Ende der Zeit über die ganze Erde ausdehnen wird. Denn Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr aber gebt Acht, Vers 9, auf euch selbst. Sie werden euch an Synedrien und an Synagogen überliefern. Ihr werdet geschlagen und vor Statthalter und Königen gestellt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und allen Nationen muss zuvor das Evangelium gepredigt werden. Also diese Drangsal, die Jesus seinen Jüngern voraussagt, wird über die Jünger hinausgehen und betrifft alle Jünger, denn das Evangelium muss zunächst die ganze Welt erreichen und alle Nationen erreichen. Und dann, in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird es kosmische Ereignisse geben, die Vorboten sind für die Wiederkunft des Sohnes des Menschen. Also wenn Jesus hier diese Zeitangabe macht, in jenen Tagen, nach jener Drangsal, dann bezieht er sich schlicht und einfach auf das Ende dieser Welt. Wann dieser Tag sein wird, weiß niemand. Jesus wird später in Vers 32 sagen, von jedem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Daher sollten wir uns davor hüten, zu spekulieren oder zu berechnen, wann dieser Tag sein wird. Diese Zeitangabe von Jesus soll uns nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt er kommt. Vielmehr erklärt Jesus mit dieser Zeitangabe, dass seine Wiederkunft dann stattfinden wird, wenn diese Welt und all die Ereignisse auf dieser Welt zu einem Ende gekommen sind. Christus wird dann wiederkommen, wenn das Maß der Sünde dieser Welt voll ist. Christus wird dann wiederkommen, wenn das Maß der Drangsal seiner Gemeinde ausgeschöpft wurde. Er wird dann wiederkommen, wenn das Leben und die Zeit dieser Erde, wie wir sie kennen, abgelaufen ist. Wenn die Sanduhr abgelaufen ist, dann wird Jesus kommen zum Ende dieser Zeit. Nachdem Jesus uns diese Information gegeben hat, beschreibt er 4 kosmische Ereignisse, die mit seiner Wiederkunft zusammenhängen. Er beschreibt hier als erstes, wie die Sonne verfinstert wird. Als zweites wird der Mond seinen Schein nicht geben. Als drittes werden die Sterne vom Himmel fallen. Die Sonne, der Mond, die Sterne sind Objekte in unserer Galaxie, die Gott geschaffen hat, um Licht und Leben auf dieser Erde möglich zu machen. 1. Mose Kapitel 1, 14 bis 19 wird uns beschrieben, wie Gott Sonne, Mond und Sterne schuf für uns Menschen, damit sie am Tag und in der Nacht leuchten, damit wir Zeiten und Zeitpunkte erkennen können. Gott schuf diese Dinge für uns, damit wir auf dieser Erde leben können. Kosmische Ereignisse werden diese Lichtquellen, die Gott für uns geschaffen hat, völlig aus dem Ruder bringen. Und schließlich, viertens, fasst Jesus diese Ereignisse zusammen, indem er sagt, und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Also die Erscheinung von Jesus Christus, die sichtbare Erscheinung von Jesus auf dieser Erde, dem König des gesamten Universums, wird so gewaltig sein, dass das ganze Universum ins Wanken geraten wird. Die sichtbare Erscheinung von Jesus auf dieser Erde wird den gesamten Himmel, die ganze Galaxie, unser Sonnensystem erschüttern. Wenn es hier heißt, dass die Kräfte in den Himmeln erschüttert werden, bedeutet dies, dass die physikalischen Kräfte und Gesetze, welche die Sterne in ihrer Umlaufbahn halten, völlig außer Kontrolle geraten werden. Und Jesus gebraucht hier eine Sprache, die stark an das Alte Testament angelehnt ist und an das Alte Testament erinnert. Im Alten Testament haben wir viele Prophezeiungen, dass kosmische Ereignisse den Himmel erschüttern werden an dem Tag des Herrn, an dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Ich möchte mich hier auf eine Stelle begrenzen, es gibt mehrere. Aber ich lese euch Jesaja Kapitel 13, die Verse 9 bis 10 vor. Jesaja Kapitel 13, die Verse 9 bis 10. Siehe, der Tag des Herrn kommt grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen. Und ihre Sünder wird er von ihr vertilgen. Denn die Sterne des Himmels und seine Gestirne werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird verfinstert sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird seinen Schein, sein Licht nicht scheinen lassen. Genau das, was Jesus hier sagt. Auch wenn Jesus hier nicht wortwörtlich diese alttestamentlichen Prophezeiungen zitiert, können wir doch darauf schließen, dass er sich an diese Prophezeiungen anlehnt und sie hier nimmt, um zu beschreiben, welche Vorboten sein werden, bevor er kommt. Alle Lichtquellen, die Gott geschaffen hat, um den Menschen Licht, Wärme und Geborgenheit zu geben, werden verdunkelt werden. Sie werden verdunkelt werden. Es werden gewaltige kosmische Ereignisse sein, dass alle Menschen vor Angst vergehen werden. Lukas beschreibt in seinem Evangelium im Parallelbericht diese Ereignisse und die Auswirkungen auf die Menschen folgendermaßen. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sterne und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei dem Tosen und Wogen des Meeres, in dem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Lukas Kapitel 21, die Verse 25 bis 26. Lukas beschreibt uns hier, dass diese Ereignisse den Kosmos betreffen werden, aber auch die Erde, auf dass die gottlosen Menschen in Ratlosigkeit und Furcht vergehen werden. Sie werden in die Berge fliehen und sie werden suchen Schutz und sie werden Angst haben, denn der Tag des Herrn wird kommen. Wenn Markus also in unserem Text davon spricht, dass die Sonne, der Mond und die Sterne in Mitleidenschaft geraten werden, dann schreibt er genau dies. Gewaltige kosmische Ereignisse. Wir sehen also anhand dieser Stellen, dass die Wiederkunft Jesu ein gewaltiges, ein weltumfassendes und ein kosmisches Ereignis sein wird. Die gesamte Schöpfung, alle Naturgesetze und sämtliche physikalischen Gesetze werden außer Kontrolle geraten, wenn die Herrlichkeit Jesu auf dieser Erde erscheinen wird. Wenn diese Erde die Herrlichkeit Jesu sehen wird in seiner ganzen Fülle, wird diese Schöpfung es kaum ertragen können. Wenn die Schöpfung ins Wanken gerät, wie viel mehr die gottlosen Menschen, wenn sie ihn sehen. Das sind die Vorboten der Wiederkunft Jesu. Und unmittelbar, wenn diese Vorboten im Kosmos und auf dieser Erde auftreten werden, wird Jesus wiederkommen. Darauf geht Jesus in Vers 26 ein, was uns zum zweiten Punkt führt. Die Art der Wiederkunft Jesu, Vers 26. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Mit den Worten, und dann erklärt Jesus, dass seine Wiederkunft unmittelbar nach oder sogar während dieser kosmischen Ereignisse einhergeht. Und dann, also wenn diese kosmischen Ereignisse stattfinden werden, und dann wird der Sohn des Menschen kommen auf diese Erde. Und wenn er kommt, so sagt Jesus, werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. Markus definiert nicht näher, wer mit dem sie gemeint ist. Doch Matthäus gibt uns in seinem Parallelbericht einen wichtigen Hinweis, wer diese sie sind. Dort lesen wir, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden alle Stämme des Landes, man kann auch übersetzen, alle Stämme der Erde, wehklagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Sie sind alle Stämme dieser Erde. Alle Menschen, jedes Auge, das zu diesem Zeitpunkt leben wird. In der Predigt von letzter Woche hat Daniel uns auch gezeigt, anhand von Philipper Kapitel 2, dass jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihn sehen wird, vor ihm niederfallen wird und ihn als Herrn bekennen wird. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 gibt uns hier auch eine weitere Bestätigung, dass alle Menschen ihn sehen werden. Dort heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchstochen haben und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes oder alle Geschlechter der Erde. Alle Menschen, die zu diesem Zeitpunkt leben werden, werden ihn sehen. Jedes Auge. Ein weiteres zu beachten, dass Jesus nicht einfach sagt, und dann werden sie mich kommen sehen, sondern er sagt, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. Wir müssen darauf achten, auf die Worte, die der Heilige Geist den Schreibern ins Herz gelegt hat, zu schreiben. Und wenn Jesus etwas sagt, dann müssen wir noch mehr darauf achten. Er sagt, der Sohn des Menschen, und dabei bezieht er sich in gewisser Weise darauf, er ist der Sohn Gottes, aber gleichzeitig ist er auch der Sohn der Maria. Er ist der Menschensohn, der vom Himmel her kam, der ewige Gott, der Mensch wurde, der Gottmensch Jesus, der auf dieser Welt verachtet und verhöhnt war, der auf dieser Welt kein Ansehen hatte, der bespuckt, geschlagen, verhöhnt und gekreuzigt wurde, den die Menschen für nichts geachtet haben. Dieser Sohn des Menschen wird kommen in großer Herrlichkeit vor den Augen aller Menschen. So heißt es weiter, dass dieser Sohn des Menschen kommen wird in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Die Wolke ist in der Schrift häufig ein Zeichen der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes. Wir haben bereits in Markus Kapitel 9, Vers 7 bei der Verklärung Jesu gesehen, dass die Stimme Gottes aus einer Wolke erschien. Markus Kapitel 9, Vers 7. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme erging aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Es war Gott, seine Gegenwart und seine Herrlichkeit, die aus dieser Wolke sprach. Zudem gibt uns aber auch 2. Mose 19, Vers 9 einen wichtigen Hinweis für die Gegenwart Gottes in Form einer Wolke. 2. Mose 19, Vers 9. Dort spricht Gott zu Mose: Siehe, ich werde zu dir kommen wie im Dunkel des Gewölks, damit das Volk höre, wenn ich mit dir rede, und dir auch glaube auf ewig. Und Mose tat dem Herrn die Worte des Volkes kund. Gott sagt hier zu Mose: Ich werde zu dir kommen wie in einer Wolke. Die Wolke in der Bibel ist ein Hinweis für die heilige und furchteinflößende Gegenwart des lebendigen Gottes. Wenn Jesus hier sagt, der Sohn des Menschen wird kommen in den Wolken, bedeutet es, er wird kommen in der heiligen und furchteinflößenden und gewaltigen Gegenwart Gottes, vor dem die ganze Erde erbeben wird. Alle Menschen werden seine göttliche Herrlichkeit sehen, dass er Jahwe ist, dass er der ewige Schöpfer und Erlöser ist. Das werden alle Menschen sehen. Er wird mit Macht und Herrlichkeit kommen, heißt es weiter. Das heißt, das verborgene Reich Gottes, das jetzt noch verborgen ist, wird nun sichtbar durch die sichtbare und göttliche Offenbarung des Sohnes des Menschen auf dieser Erde. Das zweite Kommen Jesu, liebe Geschwister, wird sich dramatisch von seinem ersten Kommen unterscheiden. Bei seinem ersten Kommen kam Jesus still und leise in einem Stall zur Welt. Bei seinem zweiten Kommen kommt er mit Posaunenschall und sichtbar für alle Menschen. Bei seinem ersten Kommen kam Jesus als Baby, schwach und abhängig auf diese Welt. Bei seinem zweiten Kommen kommt er in Stärke und Macht und Herrlichkeit. Bei seinem ersten Kommen kam er, um zu leiden und zu sterben. Bei seinem zweiten Kommen wird er kommen, um zu richten und zu regieren. Es wird ein völlig anderes Kommen, wie sein erstes Kommen. Indem Jesus hier das Kommen des Menschensohnes beschreibt, bedient er sich erneut der Sprache des Alten Testaments. Denn in Daniel Kapitel 7, in dem Propheten Daniel Kapitel 7, die Verse 13 bis 14, finden wir fast identische Worte. Daniel Kapitel 7, die Verse 13 bis 14, dort heißt es, dort sagt Daniel, der Prophet: Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn. Und er kam zu den Alten an Tagen und wurde vor ihnen gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Daniel sah also den Menschensohn in den Wolken kommen. Und wie der Vater der Alten Tagen ihm Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben hat. Und wie sämtliche Nationen ihm gedient haben. Genau auf dieses Ereignis nimmt Jesus nun Bezug. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er alle seine Feinde vernichten. Er wird sein ewiges Reich aufbauen und er wird Menschen aus allen Nationen, die ihn lieben, die ihm glauben und die ihm folgen, zu sich ziehen. Das ist also die Art der Wiederkunft Jesu. Sie ist sichtbar für alle und sie wird geschehen in großer Pracht und Herrlichkeit. Wir haben also gelernt, wie Jesus wiederkommen wird, und wir haben gelernt, dass es ein kosmisches Ereignis sein wird, sichtbar für alle Menschen. Doch hier stellt sich eine dritte Frage. Was ist das Ziel seiner Wiederkunft? Wieso wird Jesus wiederkommen? Und darauf gibt uns der Text in Vers 27 eine Antwort, was uns zum dritten Punkt führt. Das Ziel der Wiederkunft Jesu, Vers 27. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Hier wird uns in gewisser Weise das Ziel der Wiederkunft Jesu beschrieben. Nun, Gott verfolgt unterschiedliche Ziele mit der Wiederkunft seines Sohnes auf dieser Erde. Und eins dieser großen Ziele, dieser wunderbaren Ziele, die Gott mit der Wiederkunft Jesu verfolgt, ist die Sammlung seiner Auserwählten. Davon spricht Vers 27. Obwohl bei der Wiederkunft Jesu viele Dinge passieren werden, begrenzt Jesus sich ganz bewusst darauf, zu zeigen, was als erstes passieren wird, wenn er wiederkommt. In gewisser Weise sehen wir hier das ganze Herz von Jesus, was ihm wichtig ist, was seine Jünger hören müssen, was dir und mir wichtig sein muss. Was passiert, wenn er wiederkommt? Ja, es werden viele Dinge passieren, aber eins der wichtigsten und herrlichsten Dinge, die passieren werden, ist, wenn Jesus wiederkommt, seine Auserwählten zu sammeln. Dies zeigt uns, wie sehr Jesus seine Auserwählten liebt, wie sehr er sich nach ihnen sehnt. Ist es uns bewusst, liebe Geschwister, dass Jesus nicht nur im Himmel auf seinem Thron sitzt und regiert mit eisernem Zepter über diese Welt, sondern dass er im Himmel auf seinem Thron sitzt und dass eins seiner größten Sehnsüchte darin besteht, seine auserwählte Braut endlich bei sich zu haben. Das ist sein Begehren, das ist seine Sehnsucht. Glaubt ihr mir nicht? Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Johannes 17, Vers 24. Jesus will, er sehnt sich, er begehrt, dass seine Braut, mit der er sich vermählt hat, für die er sein Blut vergossen hat, die er geliebt hat vor Grundlegung der Welt, endlich dort ist, wo er ist, damit seine Braut endlich seine Herrlichkeit sieht. Und deswegen ist es, was Jesus hier beschreibt, das Erste, was passiert, wenn er kommt, seine Braut zu sich zu holen. Das, wonach er sich so sehr sehnt. Er liebt uns. Er liebt seine Braut. Für uns hat er sein Leben gelassen. Für uns wurde er Mensch. Für uns lebte er ein sinnloses Leben. Das ist sein Begehren. Deswegen erklärt er seinen Jüngern, was das Erste ist, was passiert, wenn er wiederkommt. Lass uns hier drei Dinge beachten. Zum einen erklärt Jesus hier, beschreibt er die Boten, welche die Erwählten sammeln. Er sagt hier, und dann wird er die Engel aussenden. Und dann bezieht sich auf Vers 26, wovon der herrlichen Wiederkunft Jesu die Rede ist, bedeutet, und dann, unmittelbar dann, wenn Jesus kommt, das Erste, was passiert ist, er wird seine Boten aussenden, um seine Erwählten zu sammeln. Nun, das griechische Wort, das hier für Engel verwendet wird, bedeutet Bote. Und die Bibel beschreibt uns viele unterschiedliche Formen von Engel. Die Bibel beschreibt uns auch, dass unterschiedliche Engel unterschiedliche Aufgaben haben. Unter anderem gibt es die Engel, die sich in besonderer Weise um die Glaubenden kümmern. So schreibt zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber über die Engel. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die die Errettung erben sollen? Hebräer 1, Vers 14. Viele der Engel sind dienstbare Geister. die uns dienen, die uns beistehen, die bei uns sind, bei denen, die die Errettung erben sollen. Wir sehen in der Schrift auch zum Beispiel, wie diese dienstbaren Geister, diese Engelwesen, unserem Herrn Jesus Christus während seiner Lebzeiten auf dieser Erde gedient haben. Nachdem Jesus 40 Tage in der Wüste war und dort nichts gegessen, getrunken hat und versucht worden ist vom Satan, heißt es danach, und die Engel dienten ihm. Markus 1, Vers 13, die Engel dienten ihm. Oder als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane war und gebetet und gefleht hatte und sein Schweiß wie Bluttropfen geworden ist, das heißt, er rang und er kämpfte im Gebet, heißt es, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Lukas 22, 43. Der Herr selbst hat Dienst empfangen von den Engeln. Sie sind dienstbare Geister, die dem Herrn geholfen haben, aber auch denen, die die Errettung erben sollen. So wie Gott seinem Sohn dienstbare Engel sandte, so sendet Gott nun seinen Söhnen und Töchtern dienstbare Geister, um uns zu dienen. Auch wir erfahren oftmals diesen Dienst von den Engeln, auch wenn wir es nicht unbedingt wahrnehmen. An diesem Tag, also wenn Jesus wiederkommt, wird er seine Boten, seine Engel senden, die dienstbaren Geister, um uns zu sammeln, um seine Auserwählten zu sammeln, um die zu sammeln, die die Errettung erben sollen. Darauf geht nämlich Jesus als Zweites ein. Die Sammlung der Auserwählten. Es heißt, dass die Engel seine Auserwählten versammeln werden. Nun, wer sind diese Auserwählten, die von den Engeln gesammelt werden an diesem großen Tag? Das griechische Wort, das hier für Auserwählte gebraucht wird, lautet Eklektos. Und die Grundbedeutung dieses Wortes bedeutet, jemanden oder etwas auslesen oder auswählen. Der Gedanke dahinter ist, jemanden aus einer großen Masse auszulesen oder auszuwählen. Im biblischen Sinne sind die Auserwählten, die Eklektos, diejenigen, die Gott aus der großen Masse von Menschen, die aufgrund ihrer Sünde verloren gehen, auserwählt hat, um gerettet zu werden. Dabei hat Gott den Auserwählten nicht aufgrund von äußeren Umständen erwählt oder aufgrund von guten Taten oder Werken, die der Auserwählte getan hätte, auserwählt, sondern aufgrund seiner freien, souveränen Gnade. Das heißt, Gott hat vor Grundlegung der Welt einige Menschen dazu bestimmt, Anteil an dem Erlösungswerk von Jesus Christus zu haben, um gerettet zu werden. Und achtet darauf, es heißt hier, sehr wichtig, dann wird er die Engel aussenden, Jesus, und seine Auserwählten sammeln. Seine Auserwählten. Das heißt, hier geht es konkret um das Eigentum von Jesus Christus. Es geht um seine Auserwählten, um diejenigen, die ihm persönlich gehören. Es geht also um die Menschen, die Gott der Vater, wie wir es auch in Johannes 17 gelesen haben, vor Grundlegung der Welt seinem Sohn gegeben hat, geschenkt hat. Die Auserwählten sind diejenigen, die durch Gottes Gnade befähigt wurden, Buße von ihren Sünden zu tun, an Christus zu glauben und von ihren Sünden gewaschen zu werden. Wir können auch sagen, seine Auserwählten sind diejenigen, die Jesus bereits vor Grundlegung der Welt gekannt, geliebt hat und für die er auf diese Erde gekommen ist, um für sie am Kreuz zu sterben, um sie für immer zu seinem Eigentum zu machen. Und eben weil Jesus seine Auserwählten mit ewiger und bedingungsloser Liebe geliebt hat und weil er sein Leben gegeben hat für seine Auserwählten, sehnt er sich nach diesen. Und aus diesem Grund ist es das Erste, was er tut. Er sammelt sie, er ruft sie durch seine Boten. Dabei stellt sich die Frage, zumindest stellte sie sich mir bei der Vorbereitung, wohin werden die Auserwählten denn gesammelt? Wohin werden sie denn gesammelt? Wohin sammeln denn die Engel die Auserwählten? Jesus geht nicht näher darauf ein, aber Paulus erklärt uns und gibt uns die Antwort auf diese Frage in 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Wohin genau die Auserwählten versammelt werden? 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unser Versammeltwerdens zu ihm hin. Paulus erklärt den Thessalonichern und sagt, denkt darüber nach, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir versammelt werden, und zwar nicht irgendwohin, sondern zu ihm. Zum Schöpfer, zum Erlöser, zum Erhalter des ganzen Universums. Zu ihm werden wir versammelt werden. Zu unserem König, zu unserem Freund, zu unserem Bruder. Wir werden ihn endlich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Er wird keine Zeit verlieren. Es wird keine Umwege geben. Direkt zu ihm. Direkt zu ihm. Und wieso legt Jesus so großen Wert, seinen Jüngern genau diese Wahrheit deutlich zu machen? Zum einen, um ihnen zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Aber zum anderen auch, um ihnen Mut zu machen. Denn schauen wir nochmal in den Kontext und in die Verse vorher. Die Verse vorher haben zweimal von den Auserwählten, von den Eklektos geredet, und zwar immer in einer gewissen negativen Form. Denn in Vers 20 erklärte Jesus, dass seine Auserwählten durch heftige Drangsal gehen werden, weshalb Gott diese Drangsal verkürzen wird. Also nur weil wir auserwählt sind, bedeutet das nicht, dass wir ein schönes, gemütliches Leben haben werden. Wir gehen durch Drangsal. Und dann beschreibt er aber auch weiter in Vers 22, dass diese falschen Christus und falschen Propheten, wenn es möglich ist, die Eklektos, seine Auserwählten sogar, verführen werden. Das heißt, als Auserwählte werden wir in dieser Welt durch Drangsal und Bedrängnis und Verführung gehen. Und Jesus macht deutlich, ihr, die ihr durch diese Drangsal geht und ihr, die ihr durch Verführung gehen werdet, euch werde ich sammeln. Keiner von euch wird verloren gehen. Keiner von euch. Ich werde euch alle zu mir sammeln. Das ist, was Jesus seinen Jüngern hiermit auf den Weg geben will. Es wird keiner verlieren und das ist, was keiner verloren gehen. Und das ist, was Jesus als Drittes hier sagt. Alle seine Auserwählten werden gesammelt. Das heißt hier, dass die Engel seine Auserwählten sammeln werden, und zwar von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Hier werden in gewisser Weise zweimal die gleichen Dinge gesagt, um den Inhalt zu bekräftigen, dieser Aussage. Zum einen wird gesagt, von den vier Winden her, damit sind die vier Himmelsrichtungen gemeint, also von der ganzen Erde. Und zum anderen wird dann gesagt, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels, kurz gesagt, von überall her, von allen Teilen dieser Erde werden die Engel, meine Auserwählten, zu mir sammeln. Diese doppelte Beschreibung erklärt mit Nachdruck, dass kein einziger Gläubiger, keiner, der von Gott dazu auserwählt worden ist, die Errettung zu erben, verloren gehen wird. Alle werden gesammelt. Dies wiederum passt mit der Prophezeiung von Vers 10 zusammen, wo wir gelesen haben, und allen Nationen muss zuvor das Evangelium gepredigt werden. Das heißt, das Evangelium wird, bevor Jesus wiederkommt, auf der ganzen Welt verkündigt worden sein, in allen Nationen, in allen Sprachen. Und Gott hat in allen Nationen und in allen Sprachen seine Auserwählten, die, wenn sie das Evangelium hören, zum Glauben kommen werden, um am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommen wird, von seinen Boten zu ihm hin versammelt werden. Aus allen Nationen und aus allen Sprachen und aus allen Stämmen und aus allen Völkern. Keiner wird vergessen werden. Jesus kennt jeden seiner Auserwählten bei Namen. Jesus liebt jeden seiner Auserwählten und er wird seine Engel senden, damit jeder seiner Auserwählten zu ihm gebracht wird. Nicht ein einziger wird vergessen werden. Jeder, der vom Vater erwählt und der vom Sohn erkauft und durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurde, wird zu ihm gebracht werden. Es gibt hier eine wunderbare und bemerkenswerte Parallele zwischen uns als Gemeinde, als von den Auserwählten des Neuen Bundes und dem Volk Israel im Alten Bund. Gott ermutigte sein Volk Israel im Alten Bund während der Zerstreuung in Babylon und Syrien, Assyrien, immer wieder durch seine Propheten, dass er sie eines Tages wieder sammeln wird. Okay? Immer wieder sandte er seine Propheten und er versprach ihnen, ihr habt gesündigt und ich züchtige euch, aber ich werde euch wieder sammeln. Ich lese euch hier zu Jesaja 11, Vers 12 vor. Und er wird den Nationen ein Banner erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Er sammelte sein Volk und er führte sie wieder zurück nach Israel, nach Jerusalem, zum Tempel, damit sie ihm dort wieder anbeten können. Liebe Geschwister, das Volk Israel damals wurde von der Zerstreuung gesammelt zum Tempel hin. Wir, die Erwählten im Neuen Bund, werden am Ende der Tage versammelt werden, nicht zu einem Tempel, sondern zu dem Tempel. Zu Jesus selbst. Zu Jesus selbst. Auch wir sind verstreut, überall auf der ganzen Welt. Von den vier Winden der Erde wird er seine Erwählten sammeln, zu ihm hin, zu dem wahren Tempel. Und wir werden bei ihm sein in alle Ewigkeit und wir werden ihn anbeten von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und liebe Geschwister, konnten wir lernen, was passiert, bevor Jesus wiederkommt. Wir konnten lernen, wie er wiederkommt. Und wir konnten auch lernen, was das Ziel seiner Wiederkunft ist. Zusammenfassend können wir sagen, bei der Wiederkunft Jesu wird der ganze Kosmos erschüttert werden. Die ganze Welt wird seine unermessliche Herrlichkeit und Schönheit sehen und alle seine Auserwählten werden zu ihm gebracht, um für immer bei ihm zu sein. Das ist, was Jesus mit diesem Text uns sagen will. Nachdem wir dies deutlich sehen konnten, will ich abschließend darauf eingehen, wie du persönlich dich auf diesen Tag vorbereiten kannst. Bist du bereit auf diesen Tag? Hier will ich dich herausfordern, über folgende zwei Punkte nachzudenken. Der erste Punkt: Prüfe dich, ob du zu den Auserwählten gehörst. Prüfe dich, ob du zu den Auserwählten gehörst, denn nur die Auserwählten werden versammelt zu ihm hin. Vielleicht sitzt du nun hier, stellst dir die Frage, gehöre ich denn eigentlich zu diesen Auserwählten, die zu ihm hin versammelt werden? Oder woher weiß ich, ob ich zu diesen Auserwählten gehöre? Und das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Denn Paulus schrieb damals den Thessalonichern Folgendes. Wissend von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Paulus konnte mit Gewissheit sagen, dass die Thessalonicher auserwählt waren und dann beschrieb er gewisse Eigenschaften, die sie an den Tag legten, wieso er wusste, dass sie auserwählt sind. Das heißt, wir können wissen, anhand einiger Eigenschaften, ob wir zu den Auserwählten gehören oder nicht. Es ist wichtig, sich diese Frage zu stellen. Gehörst du zu ihnen oder nicht? Hast du eine Liebe zu und eine Sehnsucht nach dem Wort Gottes? Ein Verlangen danach, sein Wort zu lesen. Hast du eine Liebe und Sehnsucht danach, Gemeinschaft zu haben mit Gott? Hast du eine Liebe zu und eine Sehnsucht nach deinen Glaubensgeschwistern in der Gemeinde? Sehnst du dich danach, deine Geschwister zu sehen? Hast du einen Hass und eine Abneigung gegen die Sünde und gegen die Dinge dieser Welt? Verabscheust du die Dinge, die du damals geliebt hast? Wenn du sündigst, bekennst du deine Sünden vor Gott und vor den Menschen, gegen die du gesündigt hast? Lebst du ein Leben der Buße und der Heiligung? Das, liebe Geschwister, sind einige Eigenschaften eines wiedergeborenen Christen. Dies sind sichere Anzeichen dafür, dass man zu den Auserwählten gehört. Denn dadurch hast du eine Wiedergeburt erlebt und kannst dir sicher sein, dass Gott dich dazu bestimmt hat, das Reich zu erben, die Errettung zu erben. Wenn du sagen kannst, dass die eben genannten Dinge in deinem Leben vorhanden sind, bei den anderen mehr, bei den anderen weniger, es spielt keine große Rolle, wie intensiv diese Dinge in deinem Leben vorhanden sind. Die Frage ist, sind sie vorhanden? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann darfst du dir sicher sein, zu den Auserwählten zu gehören. Wenn du jetzt aber hier sitzt und sagen musst und bekennen musst, nein, ich habe keine große Liebe nach dem Wort Gottes. Ich sehe mich nicht unbedingt nach der Gemeinschaft der Heiligen. Ich habe eigentlich kaum gar nicht Gemeinschaft mit Gott, dann bist du nicht wiedergeboren. Aber dies sollte dich nicht zu der Schlussfolgerung bringen, zu sagen, dann gehöre ich nicht zu den Auserwählten. Wenn dies der Fall ist bei dir, dann lass dir gesagt sein, was du tun sollst. Tu Buße und glaube an das Evangelium von Jesus Christus. Kehr um von deinen Sünden. Bitte Gott um Gnade. Flehe ihn an, dass er dir deine Sünden vergibt und dass er dir ein neues Herz schenkt, dass er dir hilft, umzukehren und an seinen Sohn Jesus Christus zu glauben. Und glaub an Jesus, dass er dein persönlicher Retter ist, dass er am Kreuz stellvertretend für deine Schuld gestorben ist. Und wenn du dies tust und Gott dir die Gnade gewährt, Buße zu tun und zu glauben, dann gehörst du zu den Auserwählten. Also lass keine Zeit verstreichen, sondern komm heute, jetzt zu ihm im Glauben. Lass die Welt und die Sünden deines Lebens hinter dir und kehr dich ab von ihnen und kehr dich hin zu Christus und glaub an ihn als deinen einzigen Retter. Und empfang die Gnade des ewigen Lebens. Und stell dir nicht die Frage, ob du zu den Auserwählten gehörst oder nicht, sondern tu Buße und glaube an ihn und du wirst zu ihm gehören. Das ist das Erste, wie wir uns auf diesen Tag vorbereiten können. Denn nur wenn du zu diesen Auserwählten gehörst, wirst du gesammelt werden. Wenn du nicht zu ihnen gehörst, dann wirst du nicht zu Christus versammelt werden, sondern dann wirst du zu den Böcken versammelt werden. Und zu den Böcken wird Jesus sagen, geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Verderben. Oh, dass keiner von uns in diesem Raum diese Worte einst hören wird. Sondern dass wir die Worte hören werden. Kommt her zu mir, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich. Eine zweite Sache, wie du dich auf diesen Tag vorbereiten kannst, ist, prüfe dich, ob du bereit bist, deinem Gott zu begegnen. An dieser Stelle rede ich zu dir, der du ein Christ bist, der du zu den Auserwählten gehörst, der du sagen kannst, ja, ich bin wiedergeboren. Ich frage dich, prüfe dich, bist du bereit, deinem Gott zu begegnen? Liebe Geschwister, wir dürfen die Gewissheit haben, dass wir von seinen Engeln zu ihm hin versammelt werden. Wir dürfen die Gewissheit haben, nicht ins Gericht zu kommen wie die übrigen Sünder. Wir dürfen die Gewissheit haben, so wie Noah in der Arche war und vor dem Gericht, das über die Welt kam, verschont geblieben ist. So dürfen auch wir in Christus wissen, dass wir verschont werden vor dem Gericht. Und es ist wunderbar. Aber wir sollten dennoch uns dessen bewusst sein, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und dass wir vor ihm erscheinen werden. Und die Frage ist, bist du bereit, an diesem Tag vor deinem Gott zu erscheinen? Denn es wird einige Christen geben an diesem Tag, die zwar gerettet werden und zu ihm hin versammelt werden, aber sich an diesem Tag dennoch vor ihm schämen werden. Der Apostel Johannes schreibt diesbezüglich, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. 1. Johannes 2, 28. Es wird Christen geben. Die werden zu ihm hin versammelt werden, aber sie werden beschämt werden bei seiner Ankunft. Könntest du deinem Gott heute begegnen oder gäbe es etwas in deinem Leben, für das du dich schämen müsstest vor ihm? Lebst du in einer geheimen oder verborgenen Sünde, von der niemand etwas weiß? Lebst du in Ehebruch oder Unzucht oder Hurerei und verschweigst es? Lebst du in einer Welt voller Lügen, die du aufgebaut hast, um dich darin zu verstecken, damit ja niemand dein wahres Gesicht sieht? Wenn es eine verborgene Sünde in deinem Leben gibt, dann solltest du diese heute bekennen vor Gott und vor Menschen. Gibt es Menschen, mit denen du im Streit oder in Unfrieden lebst, dann solltest du dies heute klären und bereinigen. Lebst du ganz bewusst im Ungehorsam gegen bestimmten Geboten Gottes, wo du weißt, das verlangt Gott von mir eigentlich, aber ich will es nicht tun, dann solltest du heute darüber Buße tun und mit seiner Kraft versuchen, diese Dinge zu tun. Was auch immer in deinem Leben der Fall ist, kläre die Dinge heute und verschiebe sie nicht. Denn der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und wehe Gott, wehe uns, dass wir uns an diesem Tag schämen müssten. Es ist besser, dass du diese Sünden heute bekennst und dich für eine kurze Zeit vor den Menschen schämst, als dass du sie für dich behältst und dann an diesem großen Tag des Herrn dich vor dem Herrn schämen musst. Lass uns daher die Ermahnung von dem Apostel Johannes beherzigen, in Christus zu bleiben. Denn wenn wir in Christus bleiben, das bedeutet, wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm, enge Gemeinschaft mit ihm, im Gebet sind, im Wort sind, dann wird es kaum möglich sein, dass was zwischen unserem Gott und uns steht. Denn wenn Dinge da sind, dann wird sein Geist uns mahnen oder er wird uns nicht in Ruhe lassen, bis wir diese Dinge klären. Also prüfe dich, bist du bereit, deinem Gott heute zu begegnen oder nicht? Dass jeder von uns in diesem Raum doch die Gewissheit haben könnte, zu den Auserwählten zu gehören, die zu ihm hin versammelt werden. Dass jeder von uns die Bereitschaft haben könnte, jetzt vor seinem Gott zu erscheinen. Denn dieser Tag wird kommen und zwar mit Macht und Herrlichkeit und Gewalt. Möge Gott jedem von uns beistehen, bereit zu sein für diesen Tag. Amen. Amen.